Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 30. November. Ich freue mich, dass ihr auch wieder reinhört und mit uns weiterhört in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich gebe euch die einzelnen Stellen gleich direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Esther, die Kapitel 7 und 8. Hamans Sturz. Der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Königin Esther gab. Als sie beim Wein saßen, stellte der König dieselbe Frage wie am Tag vorher. Was ist dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches. Da erwiderte die Königin, wenn ich Wohlwollen beim König gefunden habe und wenn es dem König recht ist, dann möge mir mein Leben geschenkt werden, das ist meine Bitte, und mein Volk, das ist mein Wunsch. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, man will uns vernichten, umbringen und beseitigen. Hätte man uns nur als Sklaven verkaufen wollen, wäre ich stillgeblieben, denn dafür hätte man den König nicht belästigen müssen. Da fragte Xerxes die Königin Esther, wer ist das, der so schändliche Pläne ausheckt, und wo steckt er? Esther erwiderte, unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Ein tödlicher Schreck erfasste Haman. Entsetzt blickte er auf den König und die Königin. Der König erhob sich zornig von der Tafel und ging in den Palastgarten hinaus. Haman aber trat vor die Königin und flehte um sein Leben, denn er begriff, dass der König schon seinen Tod beschlossen hatte. Als dieser aus dem Palastgarten wieder ins Haus zurückkehrte, war Haman auf das Lager gesunken, auf dem Esther ruhte. Da sagte der Königin, tut man jetzt in meinem eigenen Haus der Königin Gewalt an? Kaum hatte er das gesagt, verhüllten schon die Diener Hamans Gesicht und Harbona, einer von den Eunuchen, die den König bedienten, sagte, ein mehr als 20 Meter hoher Pfahl steht ja schon beim Haus vom Haman. Der war für Mordekai bestimmt, für den Mann, der dem König durch seine Anzeige einen guten Dienst erwiesen hat. Hängt ihn daran auf, befahl der König. So hängte man Haman an den Pfahl, den er für Mordekai errichtet hatte, und der Zorn des Königs legte sich. Kurswechsel im Königreich. Noch am gleichen Tag schenkte König Xerxes der Königin Esther das Haus des Judenfeindes Haman. Mordekai aber erhielt Zutritt zum König, denn Esther hatte dem König mitgeteilt, wie er mit ihr verwandt war. Der König zog den Siegelring, den er Haman wieder abgenommen hatte, vom Finger und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai zum Verwalter über Hamans Besitz ein. Doch dann musste sich Esther noch einmal an den König wenden. Sie fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, die Ausführung des Verbrechens zu verhüten, das Haman aus Agag gegen die Juden geplant hatte. Der König streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther, trat vor ihn hin und sagte, »Wenn es dem König recht ist, wenn ich seine Gunst gefunden habe, wenn die Sache dem König angemessen erscheint und ich in seinen Augen Gefallen gefunden habe, dann möge er den Erlass widerrufen, den Haman Ben-Hammedata aus Agag aufgesetzt hat, um die Juden in allen Provinzen des Reiches auszurotten. Denn ich kann es nicht mit ansehen, wie mein eigenes Volk ins Unglück gestürzt und vernichtet wird.« Da sagte König Xerxes zu Königin Esther und dem Juden Mordekai, ich habe ja den ganzen Besitz Hamans Esther übergeben und ihn selbst am Pfahl aufhängen lassen, weil er die Juden vernichten wollte. Aber ein Erlass, der im Namen des Königs verfasst und mit seinem Siegel bestätigt ist, kann nicht widerrufen werden. Ihr könnt jedoch im Namen des Königs eine weitere Verfügung erlassen, wie ihr es für richtig haltet, und sie mit meinem Siegel bestätigen. So wurden damals, es war am 23. Juni, die Schreiber des Königs gerufen. Mordekai diktierte ihnen einen Erlass an die Juden und die Satrapen, die Statthalter und die Fürsten der Völker in allen 127 Provinzen von Indien bis Nubien. Er wurde jeweils in der Schrift und Sprache des einzelnen Volkes abgefasst und auch für die Juden in ihrer eigenen Schrift und Sprache. Geschrieben war er im Namen von König Xerxes und mit seinem Siegelring autorisiert. Dann wurde er durch Eilboten, die auf Pferden aus den königlichen Gestüten ritten, in alle Provinzen geschickt. Mit diesem Erlass gestattete der König den Juden in jeder Stadt, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun, und alle, die ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollten, zu vernichten, umzubringen und zu beseitigen und ihren Besitz zu erbeuten. Das sollte in allen Provinzen des Reiches an demselben Tag geschehen, nämlich am 13. März. Eine Abschrift davon sollte in jeder Provinz als Gesetz erlassen werden, die allen Völkern eröffnete, dass die Juden sich für diesen Tag bereithalten sollten, sich an ihren Feinden zu rächen. Auf Anordnung des Königs machten sich die berittenen Eilboten sofort auf den Weg. Auch in der Oberstadt von Susa wurde der Erlass bekannt gemacht. Als Mordekai den König verließ, trug er ein königliches Gewand aus violettem Purpur und weißem Leinen. Er hatte einen Mantel aus Byssus und rotem Purpur an und eine große goldene Krone auf dem Kopf. Und die Stadt Susa war voller Jubel und Freude. Für die Juden war Licht und Freude, Jubel und Ehre entstanden. Auch in allen Provinzen, in jeder Stadt, überall, wo der Erlass des Königs und sein Gesetz bekannt gemacht wurde, herrschte Freude und Jubel bei den Juden. Sie feierten mit Festtag und Festmahl. Und viele Nichtjuden aus den Völkern des Reiches bekannten sich zum Judentum, weil Furcht vor den Juden über sie gekommen war. Der Prophet Obadja, eine kurze Einleitung. Der Verfasser dieses nur 21 Verse umfassenden Prophetenbuches ist nicht näher bekannt. Er trug den Namen Obadja, das heißt Anbeter Jahwes, wie viele Personen im Alten Testament. Der Text dieses kürzesten Buches im Alten Testament lässt auch keine eindeutigen Schlüsse auf die Entstehungszeit zu. Wahrscheinlich ist die Annahme, dass der Prophet Obadja in der Zeit Jorams, also 848 bis 841 vor Christus, wirkte, nachdem die Edomiter von Juda abgefallen waren und zusammen mit den Arabern und Philistern Jerusalem überfallen hatten. Sein Thema ist, die Gerechtigkeit Gottes fordert das Gericht über Edom. Obadja kündigt in diesem Buch das Strafgericht Gottes über Edoms Rachsucht an, aber auch Triumph und Rettung für Israel. Wir lesen den ganzen Propheten Obadja. Gottes Gericht über das Brudervolk Edom. Vision Obadjas. Von Jahwe haben wir eine Botschaft gehört und ein Bote wurde zu den Völkern geschickt. Los, auf zum Kampf gegen Edom. So spricht Jahwe der Herr über Edom. Pass auf, ich mache dich klein vor den Völkern. Man verachtet dich tief. Dein Übermut hat dich getäuscht, weil du in den Felsklüften wohnst, deinen Sitz auf hohen Bergen hast und im Innersten denkst, wer stürzt mich schon zu Boden? Auch wenn du dein Nest so hoch baust wie der Adler, ja, wenn du es zwischen die Sterne setzt, selbst von dort stürze ich dich hinab, spricht Jahwe. Wenn Diebe und Räuber nachts über dich kämen, ach, wie hat man dich zerstört, dann nähmen sie nur für ihren Bedarf. Wenn Winzer über dich kämen, würden sie eine Nachlese lassen. Wie hat man Esau durchsucht, wie seine Verstecke durchwühlt. Bis an die Grenze haben sie dich getrieben, die mit dir in einem Bund standen. Betrogen, überwältigt haben dich die, mit denen du im Frieden warst. Einst aßen sie dein Brot, jetzt legen sie dir eine Schlinge und denken, er merkt es doch nicht. Ja, an jenem Tag, spricht Jahwe, lass ich die Weisen aus Edom verschwinden und aus Esaus Bergen die Einsicht. Da packt deine Helden der Schrecken, Teman, dass keiner im Gebirge Esaus mit dem Leben davonkommt. Wegen des Mordens, der Gewalt an Jakob, deinem Bruder, deswegen bedeckt dich die Schande. Deshalb wirst du für immer beseitigt. Als Fremde sein Heer in die Gefangenschaft führten, als Ausländer durch seine Tore zogen und das Los über Jerusalem warfen, warst du auch wie einer von ihnen, denn du standest an dem Tag dabei. Nun weide dich nicht am Tag deines Bruders an seinem Missgeschick. Freu dich nicht über die Judäa am Tag ihrer Vernichtung. Reiß dein Maul nicht auf am Tag der Not. Tritt nicht ein ins Tor meines Volkes am Tag seines Verderbens. Sieh nicht auf sein Unheil herab am Tag seines Verderbens und vergreif dich nicht an seinem Vermögen am Tag seines Verderbens. Stell dich nicht am Engpass auf, um seine Flüchtlinge niederzumachen und liefere seine Überlebenden nicht aus am Tag der Not. Das Gericht über die Völker. Denn der Tag Jahwes ist nah, der alle Völker trifft. Dann wird man dir tun, wie du es getan hast. Dein Tun fällt auf dich selbst zurück. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, werden alle Nationen ohne Unterlass trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein, als wären sie nie gewesen. Die Rettung Israels. Doch auf dem Zionsberg wird Rettung sein. Er ist ein heiliger Ort und die Nachkommen Jakobs erben ihre Besitztümer neu. Dann werden die Nachkommen Jakobs wie ein Feuer sein und die Nachkommen Josefs wie eine Flamme. Doch die Nachkommen Esaus werden das Stoppelfeld sein. Es wird vom Brand erfasst und verzehrt. Dem Haus Esau wird kein Überlebender bleiben, denn Jahwe hat gesprochen. Dann werden sie den Negev besitzen und das Bergland von Esau, die Schefela und das Gebiet der Philister, auch die Gebiete Ephraims und Samarias. Benjamin wird Gilead besitzen. Die Verbannten dieses Heeres der Israeliten nehmen in Besitz, was den Kanaanitern gehört, bis Zarpat und die Verbannten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev. Retter ersteigen den Berg Zion, um das Bergland Esaus zu richten. Und das Königtum wird Jahwe gehören. Der zweite Petrusbrief, Kapitel 2. Gefährliche Irrlehrer. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Sie werden ihre verderblichen Sonderlehren heimlich einschleusen. Damit verleugnen sie ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat, und ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch viele Anhänger finden, und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Doch das Urteil über sie ist längst gefällt. Sie werden ihrem Verderben nicht entgehen. Göttliches Urteil. Gott hat nicht einmal die Engel verschont, die sich gegen ihn vergangen hatten, sondern hat sie bis zum Tag des Gerichts mit Finsternis gefesselt und in Höhlen des Abgrunds verwahrt. Er hat auch die frühere Welt nicht verschont. Nur Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen, wurde mit den 7 Mitgliedern seiner Familie gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um sich an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger Zeiten ergehen würde. Nur Lot hat er gerettet, weil der ein gerechter Mann war, der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Denn täglich musste dieser Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die seinem Gewissen Qualen bereiteten, obwohl er selber tat, was vor Gott recht war. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten kann, die Ungerechten aber bis zum Tag des Gerichts festhalten kann, wo sie bestraft werden. Und zwar besonders die, die ihren schmutzigen Begierden folgen und niemand als Herrn über sich anerkennen. Verkommene Menschen. Solche Menschen sind frech und anmaßend. Sie schrecken auch nicht davor zurück, überirdische Mächte zu lästern. Das wagen nicht einmal die Engel, die doch viel stärker und mächtiger sind. Niemals würden sie solche Mächte mit ihrem Urteil vor Gott lächerlich machen. Aber diese Menschen handeln wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über Mächte lustig, die sie nicht einmal kennen. Ihre Verdorbenheit wird sie verderben. So bekommen sie den verdienten Lohn für ihre Bosheit. Sie lieben es, schon am helllichten Tag üppige Gelage zu veranstalten. Diese Schmutz- und Schandflecken schwelgen in ihren Betrügereien und mästen sich auch noch genüsslich an euren Liebesmahlen. Keine leichtsinnige Frau entgeht ihren lüsternen Blicken. Ständig sind sie auf Sünde aus und locken damit unsichere Menschen an. Habgier ist ihre zweite Natur geworden. Sie sind verloren und verflucht. Wie Bileam haben sie den geraden Weg verlassen. Ja, sie sind dem Sohn Beors gefolgt, der das Geld liebte, das er für seine böse Tat bekommen sollte. Doch er musste sich sein Unrecht vorhalten lassen. Ein stummes Lasttier, ein Esel, sprach ihn mit der Stimme eines Menschen an und stellte sich dem Irrsinn des Propheten in den Weg. Diese Menschen sind wie Brunnen, die kein Wasser haben, wie Nebelschwaden im Sturm. Sie werden in der dunkelsten Finsternis enden. Mit hochtrabenden Worten schwingen sie große Reden, und durch die Verlockung ihres ausschweifenden Lebens ziehen sie Menschen an, die doch gerade erst dieser Verführung entkommen sind. Sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selbst Sklaven ihrer moralischen Verkommenheit. Wovon man sich beherrschen lässt, von dem ist man versklavt. Denn wenn sie vom Schmutz der Welt losgekommen sind, weil sie Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, kennengelernt haben, sich dann aber wieder fangen und überwältigen lassen davon, dann sind sie am Ende schlimmer dran als am Anfang. Dann wäre es besser für sie gewesen, sie hätten den rechten Weg nie gekannt, als ihn zu erkennen und sich dann doch von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen übergeben wurde. Es ist ihnen genau so ergangen, wie das Sprichwort sagt. Ein Hund kommt zum Erbrochenen zurück und eine gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch heute einen gesegneten Samstag. Dann freue ich mich, wenn ihr morgen auch wieder reinhört. Bis dann, macht's gut, tschüss!